Man hat ja immer so gesagt, Social Media, WhatsApp und so weiter, Messenger ist sowas für eine jüngere Generation und die Älteren, die telefonieren und schreiben Faxe, so nach dem Motto. Aber das ist mittlerweile ja auch gar nicht mehr so. In Social Media sind Freud und Leid tatsächlich immer sehr nah beisammen. Dass uns eine thailändische Polizistin über einen Facebook-Chat angeschrieben hat und uns ein Bild aus einem Krankenhaus geschickt hat mit einem zerknüllten Zettel. Und im Hintergrund war eine Person unscharf im Krankenhausbett.
Versicherungen. Jeder braucht sie. Aber sich damit wirklich auseinandersetzen? Ist das nicht nur unverständliches Expertendeutsch? Und arbeiten dann nicht nur Verkäufer, die mir was andrehen wollen, was ich gar nicht brauche? Und überhaupt ist das nicht alles völlig langweilig? Es gibt viele Vorurteile über die Versicherungsbranche. Wir wollen damit aufräumen mit einem Blick hinter die Kulissen. Mit Gesprächen mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die von sich und ihrer Arbeit erzählen, die ganz sicher eines nicht ist: langweilig. Dies ist Backstage Stories. Versichern ist alles nur Stromberg oder was? Ein Podcast der DBK Versicherungsgruppe. Folge 13, Herr Fischer.
Ja, ich bin der Jonas Fischer, bin 27 Jahre alt, wohne im Mittelrheintal, im schönen Mittelrheintal in der Weinregion, habe studiert an der Universität in Trier. Mediensoziologie und Germanistik und kam dann eigentlich so durch meine Masterarbeit oder im Zuge meiner Masterarbeit zur DBK oder mit der DBK in Kontakt. Also ich konnte mir während meines Studiums tatsächlich nicht vorstellen, bei einer Versicherung zu landen. Also das muss ich auch ganz klar so sagen, weil ich es auch jetzt so nicht als mein Arbeitsgebiet gesehen habe mit meinem Studiengang, den ich damals angegangen bin.
Muss ich auch ganz kurz dazwischen haken. Medien, das verstehe ich. Mhm. Soziologie verstehe ich. Aber was ist Mediensoziologie?
Tatsächlich, also der Bachelor bestand damals aus Soziologie und Germanistik. Und im Masterstudiengang konnte ich mich dann quasi spezialisieren und habe mich dann in dem Fall für die Mediensoziologie spezialisiert oder für die Mediensoziologie entschieden. Und gegen beispielsweise die Wirtschaftssoziologie, weil ich so im Bereich Medien, Social Media doch immer schon recht interessiert war. Und speziell in Mediensoziologie hat man dann eben auch viel auch mit politischer Rede zum Beispiel zu tun gehabt. Wir saßen dann auch teilweise mit Politikwissenschaftlern in Seminaren zusammen, wo man dann beispielsweise politische Rede auf Twitter untersucht hat. Beispielsweise, wie es die AfD schafft, über Twitter ihre politischen Einstellungen und Meinungen zu vertreten und auch damit zu polarisieren.
Sie sind quasi auf der Suche nach Regeln, wie sowas funktioniert.
Genau. Also wir haben dann tatsächlich auch in einigen Seminaren beispielsweise Hunderte von Tweets von der AfD untersucht, in dem Fall jetzt. Und tatsächlich wurde einem dann manchmal beim Lesen auch ein bisschen schlecht. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Aber da wurde dann eben wirklich untersucht, wie sei es jetzt durch Sprache, aber auch durch Bebilderungen, Videos und auch Aufbau der Sätze teilweise, wie es die AfD in dem Fall dann geschafft hat, ihre politische Meinung so unter das Publikum zu bringen.
Ich habe Sie eben unterbrochen. Sie waren eigentlich dabei zu erzählen, wie es mit Ihrer Abschlussarbeit weiterging. Vielleicht können Sie ja mal darüber tatsächlich erzählen. Ich finde das immer interessant, wie Abschlussarbeiten heißen. Die haben oft so opulente Titel und so.
Ja, tatsächlich.
Wie hieß Ihre denn?
Wie WhatsApp beziehungsweise die sozialen Medien oder die Messenger-Kommunikation Teil der Unternehmenskommunikation werden beziehungsweise schon sind. Also beziehungsweise welchen Einfluss sie darauf haben.
Also ganz spezifisch jetzt unter Social Media, ganz spezifisch jetzt Messenger.
Genau, mehr ganz spezifisch dann auf Messenger und nochmal teilweise sogar spezifischer dann auch auf WhatsApp dann fixiert.
Ja.
Und genau, und da hatte ich dann, konnte ich dann hier im Unternehmen dankenswerterweise dann die Arbeit quasi ja unternehmensbegleitend schreiben, konnte dazu auch eine Kundenbefragung von DBK-Kunden machen, zu ihrer Einstellung, zu Messengern, auch speziell zu WhatsApp, zum Beispiel auch, ob die Kunden der DBK sich wünschen würden, denn über einen Messenger mit der DBK zu kommunizieren, ob das für sie in Frage käme. Und? Ja, tatsächlich hat eine doch sehr große Mehrheit das befürwortet. Und was ich dann auch doch sehr spannend fand, weil es auch über alle Altersgruppen hinweg für die Leute es befürwortet haben. Also man hat ja immer so gesagt, ja, Social Media, WhatsApp und so weiter, Messenger ist sowas für eine jüngere Generation und die Älteren, ja, die telefonieren und schreiben Faxe, so nach dem Motto. Aber das ist mittlerweile ja auch gar nicht mehr so. Also ich habe es bis zuletzt auch bei meinen Großeltern gesehen, die teilweise auch wussten, wie ein Handy funktioniert. Und ich kenne auch einige ältere Personen, die schon seit Jahren WhatsApp nutzen. Also das ist mittlerweile kein Phänomen mehr, wo man sagen kann, ja, das betrifft nur die jüngeren Leute, sondern auch die älteren Generationen sind mittlerweile auch so weit, dass sie gerne auch über so Medien wie Messenger kommunizieren. Und das hat ja auch jeder mittlerweile gefühlt ein Smartphone zum Beispiel zu Hause.
Würde ich auch sagen. Oder die Zeit, wo der Witz so ist, so, ja, und Oma hat dann noch irgendwie das Handy mit den riesigen genau. Tasten in dreifacher Größe und so.
Die sind doch weitestgehend vorbei, glaube ich auch, ja.
Ich habe neulich gelesen, was das größte Hobby der Deutschen ist momentan. Was glauben Sie? Wie ist das bei Ihnen selbst? Tja, Internetnutzung, beziehungsweise am Handy sein. 97%, glaube ich, geben das als Platz 1 an. Wie ist das bei jemandem, der ja beruflich schon permanent in den sozialen Medien unterwegs ist?
Ja, tatsächlich erlege ich mir manchmal Pausen auch selbst auf. Und ich glaube, das braucht man auch. Also nach Feierabend beispielsweise schnappe ich mir meistens meinen Hund und fahre mit dem irgendwo in die Natur und bin dann mal eine Stunde offline, sage ich mal. Also wirklich dann offline auch. Und wo dann das Handy einfach mal im Auto bleibt oder auch in der Hosentasche und dann gibt's halt mal kein Social Media, sondern da kann man dann schon mal abschalten auch. Oder dass man abends mal eine Runde ins Fitnessstudio geht beispielsweise oder sich irgendwie eine andere Aktivität sucht, die fernab der Online-Welt ist.
Sie haben ja eben erzählt, dass Sie sich auch aufgrund Ihrer Studienausrichtung gar nicht vorstellen konnten, dass es Richtung DBK geht. Aber jetzt sind Sie ja da. Jetzt würde mich schon interessieren, was ist es, was Sie gepackt hat oder wo Sie gedacht haben, ja, jetzt bin ich wirklich genau richtig, hier möchte ich jetzt auch bleiben. Können Sie das so benennen?
Ich glaube, so einen oder den Punkt gibt es tatsächlich nicht, wie es meistens so ist. Aber es sind, glaube ich, viele verschiedene Faktoren. Also zum einen habe ich mich einfach in der Abteilung von Anfang an sehr wohl gefühlt, also in der Unternehmenskommunikation, weil es eine sehr frische, moderne und auch junge Abteilung ist, mit vielen netten Kollegen und die teilweise nach jetzt mittlerweile 3 Jahren auch zu Freunden geworden sind. Aber auch so die Arbeit, also das Thema Social Media gab es bei der DBK zuvor noch nicht allzu lange, sage ich mal. Also da sprechen wir jetzt von, ich glaube, 3 Jahren ungefähr. Und bevor ich dann zur DBK kam selbst. Und da hatte man dann irgendwie auch so ein bisschen so den Elan, sage ich mal, das ganze Thema dann auch noch weiter voranzubringen. Und in Zusammenarbeit dann eben mit meinen Kollegen und Kolleginnen.
Und wie viele sind Sie eigentlich in der Abteilung?
Jetzt im Social-Media-Team an sich sind wir wir sagen immer so schön 2,5 Leute tatsächlich.
Okay.
Also,
vielleicht können Sie nur in so ein paar Sätzen mal erklären, was bedeutet Unternehmenskommunikation eigentlich genau? Also jetzt wirklich für die gesamte Abteilung zu sprechen.
Mhm. Also wir in der Unternehmenskommunikation sind in erster Linie für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Aber mittlerweile auch, sage ich mal, für die Marketingkommunikation. Das heißt, der ursprüngliche Gedanke war eben, okay, man beantwortet Presseanfragen beispielsweise von Journalisten, gibt Presseinformationen raus, sei es regional oder überregional. Und das hat sich so mit der Zeit doch, würde ich sagen, deutlich gewandelt und es ist auch viel größer geworden mittlerweile und wir bedienen viel mehr Stakeholder mittlerweile auch. Also als ich ankam, klar, da haben einige Strukturen auch schon bestanden, die auch jetzt immer noch bestehen, die dann teilweise ausgeweitet wurden. Wir sprechen hier mittlerweile bei uns in der Unternehmenskommunikation immer von einem Newsroom, der aus verschiedenen einzelnen Teilen besteht. Und das sind dann beispielsweise, es gibt Kolleginnen, die sich mittlerweile nur noch um die rein interne Kommunikation kümmern, das heißt um die Kommunikation an unsere Kolleginnen und Kollegen, sei es jetzt hier in Koblenz, in der Hauptverwaltung, aber auch deutschlandweit. Das heißt, die bedienen unsere Mitarbeiter-App, versorgen die Kolleginnen und Kollegen mit News aus dem Unternehmen selbst. Dann wiederum gibt es Kollegen, die sich nur um die externe Kommunikation kümmern. Beispielsweise die regionale, überregionale Pressearbeit. Und dann wiederum gibt es dann Kollegen, wozu ich dann auch gehöre, die sich dann um die Online-Medien zum Beispiel kümmern, also Webseite und alles, was mit sozialen Medien, aber auch dem Internet allgemein, sage ich mal, zusammenhängt. Wir sind halt alle schon doch trotzdem eng miteinander verzahnt und müssen uns da auch immer, sage ich mal, up-to-date halten jeden Tag. Derjenige, der in der externen Kommunikation sitzt, weiß, was gerade in der internen Kommunikation passiert und andersrum auch.
Jetzt würde mich natürlich interessieren, wie sieht denn jetzt Ihr, ja, um nicht zu sagen, Ihr Tagesablauf, so ein klassischer, damit man mal so ein Gefühl dafür bekommt, was Ihre Arbeit so ausmacht. Können Sie das mal ein bisschen erzählen?
Ja, also Social Media Manager heißt ja offiziell, ist die offizielle Berufsbezeichnung. Das war für viele, ich wusste am Anfang selbst nicht, wie ich mich quasi nennen soll, beziehungsweise wie ich meinen Beruf nennen sollte, wenn ich irgendwo meine Berufsbezeichnung angeben musste. Mittlerweile ist es so ein gängiger Begriff geworden, weil es dieses Social Media Manager faktisch in jedem größeren Unternehmen oder auch in jedem kleineren Unternehmen schon mittlerweile fast gibt.
Und was haben Sie Ihren Eltern gesagt, als Sie gesagt haben, oder arbeiten die auch bei der DBK?
Nee,
das gibt es ja sehr häufig.
Nee, tatsächlich nicht.
Habe ich jetzt erfahren, dass viele Leute, da arbeitet die Familie in irgendeiner Form auch
genau.
Bei der DBK. Aber ich finde das immer so ein guter Gradmesser, um so zu erklären. Was haben Sie Ihren Eltern erklärt? Junge, was machst du da eigentlich?
Ja, tatsächlich hat so dieses Social Media Manager so auf der einen Seite was so, wo man sagt, okay, das könnt ihr euch irgendwie vorstellen wie so ein Influencer, wenn man davon mal was gehört hat. In dem Fall wussten meine Eltern zumindest grob mal, was ein Influencer ist. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass viele den Beruf ja auch irgendwo ein bisschen belächeln, sage ich mal so. Das sind Macher von bunten Bildchen mit ein paar Hashtags drunter und die dann noch ein paar Worte dazu schreiben und man sich dann doch irgendwie fragt, ja, brauche ich das überhaupt? Und erklärt habe ich meinen Beruf eigentlich tatsächlich damals so, dass ich dafür zuständig bin für die sozialen Kanäle, also Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube, was es alles so gibt mittlerweile. Und es werden ja immer mehr.
Also Sie betreuen wirklich, zählen Sie doch bitte mal ganz kurz nur auf, was es da eigentlich gibt an Kanälen, wo man im Austausch mit der DBK sein kann.
Also aktuell sind wir auf Facebook aktiv, auf Twitter, auf Instagram, LinkedIn, Xing und YouTube. Es gibt mittlerweile ja auch immer mehr Kanäle, die kommen und gehen. Es gab auch mal den Versuch, das war dann damals noch vor meiner Zeit bei der DWK, Snapchat zum Beispiel zu integrieren. Da gab es auch mal ein DWK-Profil. Das ist dann allerdings beim Versuch geblieben, weil es ja recht schnell gemerkt wurde, dass das nicht die richtige Zielgruppe für uns als Versicherung ist.
Also jeder einzelne Kanal hat eine andere Zielgruppe?
Genau, also das ist...
Das heißt...
Ja, wir haben quasi so Kanalsteckbriefe, wo wir auch wirklich sagen, okay, wir wollen auf allen Kanälen bedienen wir, natürlich gibt es auch Überschneidungen, aber faktisch bedienen wir eigentlich auf allen Kanälen unterschiedliche Zielgruppen.
Ich bin gerade mal parallel auf dem von Ihnen unter anderem geführten Twitter-Account der DBK und ich sehe am 10. November... haben Sie, geht es da um ein digitales Richtfest, Rohbau des DBK-Neubaus in Koblenz fertiggestellt.
Genau, ja.
Wie würden Sie die Zielgruppe auf Twitter
benennen? Also Twitter ist eigentlich eine Zielgruppe, wo sich viele Journalisten sind auf Twitter aktiv, viele Personen von öffentlichem Interesse, aber auch einige unserer Mitglieder und Kunden sind auf Twitter aktiv. Also das ist und genauso gut auch einige unserer Mitarbeiter. Also da haben wir eine recht breite Zielgruppe. Vom Alter her kann man es gar nicht so genau eingrenzen tatsächlich, weil Twitter da auch eher ein bisschen weiter gestreut ist, wobei sich da eher in dem, ja, ich sag mal, mittleren bis älteren Segment zu finden ist, als dass es jetzt die ganz junge Zielgruppe ist, wie beispielsweise es auf Instagram zum Beispiel zu beobachten ist oder jetzt neuerdings auf TikTok.
Also würden Sie jetzt dieses Beispiel, was ich gerade genannt habe, da ist dann auch ein Bild zu sehen und vom Gebäude, würden Sie das jetzt oder haben Sie das jetzt also dann nur bei Twitter geteilt oder wäre das zum Beispiel dann jetzt für TikTok, wäre es dann zu jung und deswegen nicht geeignet.
Genau, also zumal wir jetzt aktuell auch noch keinen TikTok-Kanal führen, wäre das beispielsweise ein Thema, was die Zielgruppe auf TikTok, überhaupt nicht ansprechen würde. Also da würden wir keine Aufmerksamkeit mitbekommen. Das ist tatsächlich eher so ein Unternehmensthema, was ja auch eher so ein bisschen über einen Meilenstein, sage ich mal, von dem Unternehmen berichtet. Und da sehen wir ganz klar beispielsweise die Zielgruppe auf Twitter, aber auch auf LinkedIn zum Beispiel haben wir den Beitrag auch rausgebracht, weil auf LinkedIn viele Studierende, Jobsuchende und allgemein auch Leute mit einem höheren Bildungsniveau zu finden sind. Und so ein Thema wie beispielsweise jetzt der Neubau, das kann natürlich auch... zum einen soll es einfach informieren, auf der anderen Seite ist es aber vielleicht auch ein Punkt, wo dann jobsuchende Studenten aufmerksam werden und denken, ach cool, die bauen da ja gerade ein richtig cooles neues Gebäude, die vergrößern sich da, vielleicht sollte ich mir das Unternehmen mal genauer angucken. Das heißt, da ist auch ein gewisser Recruiting-Aspekt auch immer noch mit dann dabei, zum Beispiel auf LinkedIn jetzt.
Also ja, okay, gut, das okay ist einleuchtend. Jetzt bin ich, Sie ahnen es, parallel bin ich dann auch nochmal auf Ihrer Facebook-Seite, wo Sie, und das gefällt mir natürlich sehr gut, am 31. Oktober von der letzten Folge von Backstage Stories, also von diesem Podcast, berichtet haben, wo Frau Williams erzählt, von,
genau.
Worüber wir eben schon sprachen. Dann bekommen Sie ja hier auch Feedback von Followern, also vielleicht oder wahrscheinlich auch letzten Endes dann Kundinnen und Kunden. Wie sieht das aus? Also wie würden Sie das beschreiben, den Austausch, den Sie jetzt so über Social Media haben? Ist das auch bei jeder Plattform dann sehr unterschiedlich, auch vom Tonfall und so?
Ja,
jetzt habe ich viele Fragen auf einmal gestellt.
Definitiv ist das unterschiedlich. Also das Community Management ist auch gehört auch zu einer der großen Aufgaben, die wir jetzt, also meine Kollegen und ich da als Social Media Manager führen. Neben der Content-Erstellung, Content-Findung, Content-Planung ist das Community-Management ganz sicher ein sehr großer Aspekt, den viele dann vielleicht auch vergessen bei dem Job. wo es dann eben darum geht, mit den Nutzern, die einem folgen auf den Kanälen, dann auch zu interagieren. Das heißt, beispielsweise, wie Sie es jetzt als Beispiel hatten, die Leute, vielleicht sind es unsere Mitglieder, es muss nicht immer sein, aber in dem Fall ist es wahrscheinlich, dass es beispielsweise eines unserer Mitglieder ist, die jetzt unter einem Beitrag von uns auf Facebook kommentieren. Dann müssen wir natürlich bewerten, müssen wir bei diesem Beitrag irgendwie von uns aus eine Reaktion zeigen oder nicht? Es ist notwendig. Wir haben uns auf die Fahne geschrieben, dass wir so viel wie möglich mit unserer Community kommunizieren möchten, wenn es denn der Sachverhalt oder auch der Inhalt der Kommentare zulässt. Das muss man auch immer klar sagen. Weil es ist auch nicht immer, sage ich mal, es ergibt sich einfach nicht immer oder es wäre auch nicht immer angemessen, dann unter manche Kommentare von Kundinnen, Kunden, Mitgliedern oder einfach nur Followern zu antworten oder auch als Unternehmen zu reagieren.
Ich sehe gerade, dass das letzte Posting, was Sie gemacht haben, da geht es darum, dass die DBK Krankenversicherung als bester privater Krankenversicherer ausgezeichnet wurde. Da haben Sie dann darunter wirklich, muss man sagen, nette Kommentare. Also da schreibt jemand seit über 20 Jahren bei euch, immer noch voll zufrieden. So ein Unternehmer, Mitarbeiter wie Herrn Bader in Augsburg kann sich nur jedes Unternehmen wünschen. Das ist ja schon eigentlich schon sehr schön, oder? Also da wird es ja richtig persönlich so.
Ja, schon. Also man muss sagen, wir freuen uns tatsächlich immer, wenn wir so ein Feedback auch von unseren Mitgliedern und Kunden bekommen. Das liest man natürlich gerne. Und genauso gibt es aber auch die andere Seite. Also in Social Media sind Freud und Leid tatsächlich immer sehr nah beisammen.
Ich wollte natürlich nur darauf hinleiten und dann fragen, haben Sie denn schon mal einen Shitstorm erlebt oder das, was man so nennt, was auch immer das jetzt genau wäre, aber haben Sie mit langanhaltenden negativen Kommentaren mal zu tun gehabt?
Wir hatten sowas mal und wobei man da auch sagen muss, dass da im Zuge einer Beitragsanpassung oder beispielsweise einem Thema, was viele Kunden betrifft und was jetzt nicht unbedingt schön für die Kunden ist, unsere Mitglieder sich natürlich da auch irgendwo ihre Verärgerung darüber uns mitteilen wollen. Und das ist wahrscheinlich eine ganz normale menschliche Reaktion. Vielleicht würde ich es als Kunde, wenn ich bei einem anderen Unternehmen beispielsweise mir sowas widerfahren würde, vielleicht genauso machen. Vielleicht auch nicht.
Das ist ja auch letzten Endes in Ordnung, oder? Also wenn man nicht zufrieden ist, also dazu sind ja die Kanäle auch
genau,
da, dass man es, also die Form ist natürlich entscheidend, aber.
Genau, man muss, wenn man solche Kanäle betreibt, schon damit rechnen, dass man auch entsprechendes Feedback in beide Richtungen bekommt. Also das ist also wir haben nun mal auch eine freie Meinungsäußerung bei uns in Deutschland und das ist ja auch gut so. Und dann kommt es einfach immer drauf an, wie man mit dem ganzen Thema umgeht. Man kann das natürlich einfach ignorieren, aber man kann aber auch versuchen, Verständnis für die Mitglieder und Kunden zu haben. Und ich glaube, das ist in dem Fall dann auch angebracht. Und dann entsprechend auch auf die Reaktion entsprechend zu reagieren, das einzuschätzen und da auch dann den Leuten nochmal irgendwie versuchen, einen Service zu bieten, ihnen nochmal versuchen zu erklären, warum diese Situation oder warum diese Entscheidung des Unternehmens dann eben so gewesen ist. Und ja, nicht einfach zu sagen, ja, das ist jetzt so, damit musst du leben, so nach dem Motto. Also es kommt da auch schon auf ein gewisses Fingerspitzengefühl an. Und das ist eigentlich auch so fast so die Herausforderung eigentlich jeden Tag. Man muss sich da teils ein dickes Fell überziehen. Aber wenn man das mal eine gewisse Zeit gemacht hat, weiß man auch gewisse Reaktionen einzuschätzen und bringt dann auch ein gewisses Verständnis einfach für die Reaktion der Nutzer auf, beziehungsweise in dem Fall dann auch unserer Mitglieder. Wir sind da ja auch aktiv in den sozialen Medien, um unseren Mitgliedern und Kunden da einen Service zu bieten. Also wir wollen ja auch da für sie da sein. Wir wollen ja nicht da ich sag mal, plumpe Werbung machen für unsere Krankenversicherung, unsere Unfallversicherung, sondern es geht auch in erster Linie darum, einen Service zu bieten auf diesen Kanälen. Und deshalb sind wir auch da aktiv, um unseren Mitgliedern zu zeigen, hey, wir sind hier auch aktiv. Wir gehen mit der Zeit, wir sind modern. Du kannst uns auch hierüber kontaktieren, wenn du ein Problem hast. Und wir helfen dir da gerne weiter und sind da im Endeffekt dann vielleicht für dich statt dem Service Center oder statt deines Außendienstmitarbeiters der erste Ansprechpartner auf Facebook zum Beispiel.
Passiert das manchmal eigentlich auch, dass es Social Media verlässt und dass es dann zu einem Telefonat kommt oder zu einer in irgendeiner Form anderen Kontaktaufnahme?
Das ist eigentlich so, dass der häufigste Fall tatsächlich. Also wenn wir beispielsweise einen Kommentar oder auch wir kriegen auch viele private Nachrichten, also wo es dann nicht öffentlich ist, sondern die Mitglieder und Kunden schicken uns dann auch private Nachrichten zum Beispiel über Facebook oder auch über Instagram. Wenn sie beispielsweise eine Serviceanfrage haben oder wissen wollen, wie der Bearbeitungsstand ihres Leistungsantrages zum Beispiel ist. Also da ist es dann so, wir sind bei uns in der Abteilung nicht alle Versicherungsexperten, wie beispielsweise ich jetzt selbst ja auch. Ich komme ja von der Uni, habe nichts mit Versicherungen studiert, gemacht und bin dafür auf einem anderen Gebiet, sage ich mal, der Experte. Mhm. Aber wir haben ja im Haus genügend Versicherungsexperten. Und wir arbeiten auch extrem eng mit unserem Service Center zusammen und haben da auch einige Kolleginnen und Kollegen, die uns da quasi auf Service-Seite unterstützen. Das heißt, wenn da beispielsweise eine Anfrage reinkommt, ist es so, dass wir das Ganze erstmal auf den E-Mail-Verkehr verlagern dann bei uns. Das heißt, wir bitten die Kunden dann darum, uns Auskunft dann nochmal per Mail zu geben, beispielsweise Kontaktdaten uns per Mail zu schicken und nicht eben über Facebook. Und im Endeffekt fungieren wir dann so als Bindeglied zwischen Mitglied und Service Center, Servicebereich und gehen dann der Anfrage des Mitglieds dann nach, hören uns bei den Kollegen um und kriegen dann von denen auch meist recht schnell eine Antwort, die wir wiederum dann weiter an den Kunden über den Kanal oder dann auch per Mail dann kommunizieren können. Die Thailand-Story, ja. und zwar war es tatsächlich mal so, dass uns eine thailändische Polizistin über Facebook, über einen Facebook-Chat angeschrieben hat und uns ein Bild aus einem Krankenhaus geschickt hat mit einem zerknüllten Zettel. Und im Hintergrund war eine Person unscharf im Krankenhausbett vollkommen an, was weiß ich, wie vielen Schläuchen und so weiter angeschlossen zu sehen. Und es hat sich dann herausgestellt, dass es sich bei der Person um eines unserer Mitglieder gehandelt hat, die in Thailand schwer mit dem Fahrrad verunglückt war. Und diese Polizistin hatte zufällig in der Tasche des Mitglieds eine Karte von der DBK gefunden mit der Servicenummer drauf und hat uns dann tatsächlich über Facebook angeschrieben und gesagt, ja, hier, dass unser Mitglied möglicherweise Hilfe braucht von der Versicherung, von seiner Krankenversicherung, was für uns natürlich im ersten Moment schon ziemlich krass war. Weil wir agieren ja hauptsächlich, also eigentlich ausschließlich in Deutschland, haben aber natürlich auch daher hauptsächlich auch nur auf Deutsch den Kundenkontakt. Und auf einmal kam da ein thailändischer Name auf Englisch und wir wussten erstmal auch gar nicht, was wir damit anfangen sollen. Haben es aber dann umgehend an die Kollegen in unserer Fachabteilung von der Krankenversicherung weitergeleitet und die gebeten, den zuständigen Mitarbeiter vor Ort in Thailand zu kontaktieren, dass er sich umgehend dann mit dem Mitglied irgendwie beziehungsweise mit den zuständigen Behörden dann vor Ort in Verbindung setzt, um das Mitglied dann schnellstmöglich nach Deutschland zurückzuholen, um eben dann auch hier die bessere medizinische Versorgung gewährleisten zu können. Das heißt, das Mitglied wurde dann anschließend nach Deutschland transportiert per Flugzeug dann und dann hier in ein örtliches Krankenhaus gebracht und ist, wie wir im Nachhinein erfahren haben, dann auch wieder genesen. Was aber dann für uns auch irgendwie, also es war für uns natürlich im Nachhinein eine total schöne Story, dass wir dass wir sehen konnten, okay, hier konnten wir auch wirklich irgendwie einem schwer verletzten Menschen irgendwie über unsere sozialen Medien Hilfe leisten. Und deshalb ist das eigentlich auch immer so ein Beispiel, was wir gerne nennen, um auch einfach zu zeigen, wie wichtig es vielleicht auch ist, auch als Versicherung in Social Media aktiv zu sein. Und eben nicht nur, um Werbung für Produkte zu machen, sondern auch, um für die Mitglieder dann in dem Fall da zu sein. Eigentlich versuchen wir immer, unseren Followern da einen Mehrwert zu generieren, indem wir beispielsweise jetzt als größter privater Krankenversicherer Gesundheitsthemen ansprechen, Tipps zu Sport, Ernährung, was die Leute so in ihrem Alltag halt auch gebrauchen können, irgendwie zu geben. Wir hatten beispielsweise letztes Jahr, wo durch Corona alle im Lockdown waren, kurzfristig einen Livestream mit einem Fitnesstrainer über Facebook geschaltet und das zweimal die Woche abends gemacht. Und wer wollte, konnte sich dazuschalten, dass die Leute da ein bisschen zu Hause dann trotzdem aktiv geblieben sind.
Ja.
Vielleicht auch noch ein Fall war vielleicht auch noch, dass das ist noch gar nicht so lange her, ein paar Wochen, es einen Kommentar auf Twitter gab abends, wo eine Anfrage über einen öffentlichen Tweet auch kam, wo wir, ich sag mal, nicht unbedingt so gut weggekommen sind. Wo wir aber dann auch abends dann noch relativ schnell reagiert haben und auch Hilfe geleistet haben und da auch entsprechend Service geboten haben und dann auch das Mitglied dann plötzlich ja fast euphorisch war und getwittert hatte, wow, eine Versicherung, die nach 19:30 noch online ist. Danke dafür. Also ist vielleicht auch so ein Beispiel dafür, dass die dieses Image, was der Versicherungsbranche ja irgendwo immer noch nachhängt, zurückzuhängen, nicht modern zu sein, dem so ein bisschen entgegensteuert, indem wir eben zeigen, okay, hey, wir sind auch abends noch für euch aktiv und zeigen da so ein bisschen, dass wir vielleicht doch gar nicht so unmodern sind.
Das war Backstage Stories. Versichern ist alles nur Stromberg oder was? Eine Reihe, in denen wir mit Vorurteilen gegenüber der Versicherungsbranche aufräumen wollen. Ein Podcast der DBK Versicherungsgruppe. Und in der nächsten Folge eine andere spannende Geschichte, die zeigt, dass Versicherung nicht Stromberg ist.
Ein Podcast von Press Play Productions.